Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Konrad Spremberg. Berliner Briefkästen sind gerade voll mit teuren Botschaften. Anbieter von Strom, Gas und Öl haben die Preise teils drastisch erhöht. Entsprechend steigen die Vorauszahlungen. Mieterinnen und Mieter sollen aber nicht auf der Straße landen, wenn sie deswegen ihre Miete nicht mehr zahlen können. Darum hat der Senat einen verbesserten Kündigungsschutz beschlossen. Bloß, der gilt nicht für alle. Einzelheiten von Landespolitik-Korrespondent Jan Menzel.
Wer bei den 7 landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften wohnt, muss nicht fürchten, die eigene Wohnung zu verlieren, wenn er oder sie von den rasant steigenden Betriebskosten überfordert wird. Das Berliner Kündigungsmoratorium gilt ab 1. Oktober, zunächst für ein halbes Jahr, und ist Teil des Entlastungspakets des Senats, so die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, SPD.
Wir erfassen damit 360.000 Wohnungen in der Stadt und werden 700.000 Mieterinnen und Mieter damit schützen.
Giffey und ihr Bausenator Andreas Geisel wissen, dass das Moratorium vielen, aber längst nicht allen in der Mietermetropole Berlin hilft. Geisel schickt daher einen Appell an die gesamte Branche.
Private Vermieterinnen und Mieter sind ganz ausdrücklich aufgefordert, sich diesem Beispiel anzuschließen.
Doch ausgerechnet in die Senatssitzung platzt eine Meldung von Vonovia. Der private Immobilienkonzern schließt danach Kündigung als letztes Mittel nicht aus, wenn Mieter durch die Preissteigerung in anhaltenden Zahlungsverzug geraten. Bausenator Andreas Geisel will das so nicht stehen lassen.
Das mag bundesweit so sein. Vonovia ist ein bundesweit agierendes Wohnungsunternehmen. Für Berlin selber führen wir schon noch die Gespräche mit Vonovia.
Der Härtefallfonds des Landes sei so angelegt, dass alle Mieter, egal wer ihr Vermieter ist, Ansprüche geltend machen könnten, betont Geisel. Der regierenden Bürgermeisterin ist wichtig zu sagen, dass Moratorium und Härtefallfonds ohnehin nur als allerletzte Mittel gedacht seien. Am besten wäre es, so Franziska Giffey, wenn der Bund die Gasumlage kippen und stattdessen die Energiepreise deckeln würde.
Wir sehen, dass das in anderen europäischen Ländern schon gemacht wird und dass das echte Sicherheit, Planbarkeit, Kontinuität, Verlässlichkeit bietet und vor allen Dingen unsere Wirtschaft vor Rezessionen, Arbeitslosigkeit und Pleitewellen schützt.
Darüber wollen Giffey und die anderen Ministerpräsidenten mit dem Kanzler beraten, aber erst in der kommenden Woche, wenn der mit Corona infizierte Kanzler wieder persönlich dabei sein kann.
Jan Menzel. Die Zahl der Corona-Infektionen legt wieder zu. Wie geht Brandenburg im Herbst und im Winter damit um? Die Landesregierung hat jetzt beschlossen, die Maskenpflicht in Verkehrsmitteln und im Gesundheitswesen, die bleibt. Zusätzliche Maßnahmen gibt es aber nur, wenn die Krankenhäuser überlastet sind. Landespolitik-Reporterin Lisa Steger.
In Brandenburg liegen aktuell 375 Corona-Infizierte in den Kliniken, davon 20 auf der Intensivstation. Strengere Regeln sind möglich, sobald mehr als 1000 Corona-Infizierte in Brandenburger Krankenhäusern liegen, so Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher. Denkbar etwa eine Maskenpflicht in Läden, Kneipen und in Schulen ab Klasse 5. Ursula Nonnemacher.
Ich denke, wir haben eine andere Situation als im Jahr 2020. Wir haben doch eine große Anzahl von Menschen, die eine Grundimmunisierung haben. Wir haben auch eine große Anzahl von Menschen, die inzwischen sich doch zu einer Impfung entschlossen haben. Wir haben andere Medikamente und wir haben mit der dominanten Omikron-Variante einen Erreger, der zu weniger schweren Krankheitsverläufen führt. Und deshalb halten wir momentan die Maßnahmen für ausreichend.
Das Echo in der Landespolitik ist positiv. Es ist richtig, künftig auf die Krankenhausauslastung zu schauen und nicht mehr auf die Inzidenzen, sagt die SPD im Landtag. So sieht es auch Matthias Stefke von den Freien Wählern. Die Lage ist nicht mehr bedrohlich, ist auch der linken Abgeordnete Ronny Kretschmer überzeugt.
Solange Omikron die vorherrschende Variante ist, ist es tatsächlich so, dass die Inzidenzwerte sehr wenig darüber aussagen, welche Belastungen im Gesundheitswesen sind.
Jan Redmann von der CDU betont, dass im Sommer die Inzidenzen sehr hoch gewesen seien. Kaum jemand habe aber noch wegen Corona ins Krankenhaus gemusst. Kritik kommt von der AfD. Ihr gehen die Lockerungen nicht weit genug. Fraktionschef Hans-Christoph Berndt.
Krankenhausbelegung wäre ja was Rationales, wenn wir eine rationale Covid-Diagnostik hätten, also wenn sichergestellt wäre, dass diejenigen, die als Covid-Patient in den Krankenhäusern auftauchen, wirklich wegen Covid ins Krankenhaus kommen.
So aber werde jeder positiv Getestete als Corona-Patient mitgezählt, moniert Berndt.
Lisa Steger berichtet aus Potsdam. Wie viel Geld will das Land Brandenburg in den nächsten beiden Jahren ausgeben für neue Schulen, besseren Nahverkehr oder mehr Polizei zum Beispiel? Heute ist der Haushalt für 2 Jahre von der Landesregierung beschlossen worden. Und aus Potsdam berichtet Thorsten Südow.
Obwohl die Situation durch steigende Energiepreise und die Inflation sehr kompliziert sei, habe die rot-schwarz-grüne Koalition einstimmig dem Entwurf zum Doppelhaushalt über 30,9 Milliarden Euro zugestimmt, hebt SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke hervor. Ziele des Koalitionsvertrages würden verwirklicht, rund 560 zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer eingestellt und eine bessere Kinderbetreuung garantiert.
Kinder, Schule, gute Bildung von Anfang an. Das war, was sich diese Koalition ebenfalls auf die Fahnen geschrieben hat. Und auch da haben wir, glaube ich, auch jetzt mit dem Doppelhaushalt geliefert. Elternbeitragsfreiheit wird am 1.8.24 für den gesamten Kindergartenbereich Realität sein.
Mehr Landesmittel sind in den Jahren 2023 und 2024 unter anderem für weitere 122 Polizeistellen, für das Maßnahmenpaket Klimaschutz, für die Beräumung illegaler Müllkippen und einen besseren Nahverkehr eingeplant. Etwa 3,7 Milliarden Euro sind für Investitionen vorgesehen. Neue Kredite im unteren dreistelligen Millionenbereich werden für den BER-Flughafen aufgenommen. Für einen speziellen Brandenburger Rettungsschirm sind keine Haushaltspositionen vorgesehen. Der Bund müsse zunächst Klarheit über seine Entlastungspakete schaffen, die das Land Brandenburg mit etwa 1 Milliarde Euro belasten, sagt Finanzministerin Katrin Lange von der SPD.
Nicht nur die Lage wird sich also durch weiter steigende Inflation und nachlassende Wirtschaftsleistung weiter zuspitzen, sondern natürlich auch die Debatten darüber. Es wird also gut möglich sein, dass auch das Land Brandenburg dann noch einmal nachlegen muss. Aber darüber wird zum gegebenen Zeitpunkt zu entscheiden sein.
Jetzt zu warten sei völlig falsch, kontern die Oppositionsfraktionen Linke und BVB Freie Wähler. Handwerker, Mittelstand und soziale Einrichtungen müssten sofort mit einem Rettungsschirm, den der Landtag beschließen müsse, unterstützt werden.
Die Pläne für den Brandenburger Doppelhaushalt 2023 und 2024. Thorsten Südo hat das zusammengefasst. Strom wird immer teurer. Wie wäre es da, Sie würden Ihren Strom selbst herstellen? Immer mehr Menschen mit genug Platz im Garten oder auf dem Balkon stellen sich da eigene Solaranlagen hin. Ein Brandenburger Hersteller kommt mit der Produktion gerade gar nicht mehr hinterher. Stefanie Brockhausen hat ihn besucht.
Seit 3 Jahren betreibt Sebastian Sarg-Zielke seine Batterie- und Solarenergiefirma im Feldener Gewerbepark. Das Geschäft brummt. In der Lager- und Fertigungshalle ist viel los. Auf Holzpaletten stehen schwarze Rechtecke mit kleinen Kacheln. Die Stecker-Solargeräte. Sie werden hier gelagert und für die Kunden verpackt.
Wir montieren dort ein Gestell ran, dass man das hinstellen kann, entweder quer oder horizontal, sodass man sich das in den Garten stellen kann oder auf die Terrasse oder wo man es gerne möchte. Und dann wird der Mikrowechselrichter dort angenietet, mit einem 10 Meter Stromkabel geliefert und dann kann man das in die Steckdose stecken und Strom sparen. Relativ einfach.
Schon mit der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Photovoltaik gestiegen. Aber im Februar und März dieses Jahres hätten ihm die Leute förmlich die Bude eingerannt, erzählt der junge Firmenchef. Im Online-Shop kostet ein Modul aktuell über 800 Euro. Mit Wartezeit.
Aktuell können wir es nicht bestellen, weil wir die Einzelteile dafür nicht lagernd haben. Wir erwarten in Kürze, spätestens aber Anfang Oktober, weitere Lieferungen von Mikrowechselrichtern und dann sollten die auch wieder lieferbar sein.
Moritz Sanne muss nicht mehr warten. Er ist schon seit 4 Jahren Stromproduzent. 2 Solarmodule sind am Balkon seiner Mietwohnung in Eberswalde angebracht. Das untere an der Brüstung, das obere sieht aus wie eine Markise. Der Effekt?
Wir sind von 1900 Kilowattstunden im Jahr auf jetzt knapp 1600 runtergegangen. Und das ist schon eine ordentliche Einsparung, denke ich mal.
Moritz Sanne weiß inzwischen genau, was im Haushalt wie viel Strom verbraucht und wann er am meisten Strom sparen kann.
Für uns hat sich das so verändert, dass wir die Sachen, die elektrisch sind, an den Tag gelegt haben, soweit es eben ging. Die Waschmaschine morgens um 9 anmachen, kurz bevor man dann zur Arbeit rennt. Aber alles, was ich am Abend mache, da habe ich leider keinen positiven Effekt, weil der Strom ja nicht gespeichert wird. Das wäre wünschenswert, aber leider nicht möglich. Aber wenn man sich sowieso zu Hause aufhält, dann unbedingt am Tag staubsaugen. Unbedingt irgendwie die hohen Stromfresser in den Tag legen.
rbb24 Inforadio-Reporterin Stefanie Brockhausen über Stromproduktion für zu Hause. Geschichtsunterricht im Kino, das war heute im Delphi in Charlottenburg angesagt. Schülerinnen und Schüler haben das schweigende Klassenzimmer gesehen. Es geht um eine Schulklasse in der DDR in diesem Film, die sich politisch engagiert und darum komplett die Schule verlassen muss. Ein beeindruckender Film fand ich, aber als ich ihn vor ein paar Jahren gesehen habe, habe ich nicht gewusst, dass einer der Zeitzeugen, also ein Schüler, dessen Leben da verfilmt wurde, selbst noch am Leben ist. Und der war heute dabei. Unser Reporter Matthias Bartsch ebenfalls.
Für Carsten Kühler ist es ein besonderes Jubiläum. Zum 100. Mal erzählt der 83-Jährige im Filmpalast Delphi seine Geschichte und hat damit insgesamt 11.500 Schülerinnen und Schüler erreicht. Und Kühler ist nach wie vor motiviert.
Wenn wir es nicht erreichen, dass wir den jungen Leuten so ein bisschen von der Geschichte der DDR, immerhin ein Fünftel der Bevölkerung Deutschlands, wenn wir das nicht rüberbringen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die das total vergessen haben.
Der Film Das schweigende Klassenzimmer beruht auf der wahren Geschichte von Carsten Kühler und seiner DDR-Abiturklasse. Als die Jugendlichen 1956 über das Westradio über die gewaltsame Niederschlagung des Ungarnaufstands erfahren, entscheiden sie sich aus Solidarität spontan zu einer Schweigeminute während des Unterrichts. Mit fatalen Folgen, weil am Ende keiner den aus Sicht der SED-Diktatur Rädelsführer verraten will und alle gemeinsam für ihre Tat einstehen, muss die gesamte Klasse die Schule verlassen und darf in der DDR kein Abitur mehr machen. Im Anschluss an den Film durften die 350 Schülerinnen und Schüler aus 8 Berliner Schulen Fragen an den Zeitzeugen Kühler stellen und auch an den Drehbuchautor und Ronald Zerfeld, einen der Schauspieler. Aus Sicht der Schüler eine schöne Ergänzung zum Geschichtsunterricht.
Der Geschichte sind wir auf jeden Fall mit diesem Film nochmal einen sehr, sehr großen Schritt näher gekommen. Und das ist mir auch wichtig, dass wir das so als Klasse nochmal geguckt haben, sodass wir es auch im Unterricht durchnehmen können.
Ich finde das sehr wichtig und wir behandeln das auch im Unterricht. Und so ein Film erklärt es auch viel, viel besser, glaube ich, als mehrere Unterrichtsstunden.
Die jungen Menschen im Publikum sind besonders beeindruckt, dass Kühler mit 18 Jahren die Entscheidung fällt, seine Familie zu verlassen, um im Westen neu anzufangen. Aber er ist nicht allein. 16 seiner 19 Mitschüler gehen mit und gemeinsam machen sie kurze Zeit später ihr Abitur in Hessen. Das schweigende Klassenzimmer, ein sehr sehenswerter Film über Freiheit, Gerechtigkeit, Vertrauen und Verrat.
RBB24-Inforadio-Reporter Matthias Bartsch war heute bei einer besonderen Geschichtsstunde im Kino. Das schweigende Klassenzimmer heißt der Film nach einer wahren Geschichte.
RBB24-Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.